Willkommen zu Extra Vegan mit
Adri
und Paddy, der Podcast von jungen veganen Leuten für junge vegane Leute.
Und für alle, die es sonst noch so interessiert. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir mal wieder einen Gast da, und zwar den lieben Carsten vom Podcast Ganz Normal Vegan. Vielleicht kennen ihn einige schon. Ja, willkommen Carsten.
Ja, hallo und danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Ja, wir kennen Carsten. Also ich habe ihn mal getroffen auf dem Veganen Sommerfest Berlin und den Podcast kenne ich auch schon seit Jahren. Richtig cool. Seit über 200 Wochen macht Carsten jede Woche ein Interview, aber da erzählt er später auch noch mehr dazu, ja, mit Menschen aus der veganen Community hier in Deutschland. Und genau, heute wollen wir einfach ein bisschen über dich sprechen, wie du vegan geworden bist, über den Podcast. Du bist auch bei Laufen gegen Leiden dabei. Ja, wollen wir einfach mal anfangen. Du darfst dich gerne vorstellen. Erzähl uns gerne, wie alt du bist, was du so machst im Leben. Ja.
Ja, das ist eigentlich ganz einfach, weil ich bei mir im Podcast immer so einen Fragebogen habe und den kann ich für mich selber jetzt gerade direkt nutzen.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich bin Carsten, ich komme aus Münster, bin 53 Jahre, also ich bin der, wenn ihr immer sagt, der Podcast von jungen Leuten, für junge Leute und für die, die es interessiert, ich bin der, die es dann auch noch interessiert. Ich bin Medizintechniker und meine großen Hobbys sind mein eigener Podcast, Ganz Normal Vegan. Und laufen, ja, und ich glaube, damit haben wir es eigentlich auch schon so ziemlich zusammengefasst. Ich bin seit 2017 vegan und ja, ich denke, über die Hintergründe, über die Geschichte werden wir gleich noch ein bisschen reden.
Ja.
So ist es. Ich glaube, das würde uns auch als nächstes interessieren. Es ist immer ganz spannend zu erfahren, wie Menschen vegan geworden sind. Und da würden wir dich doch gleich mal fragen, was ist bei dir passiert damals? Ich meine, du hast uns gerade erzählt, vor 8 Jahren war es. Ja,
ja, es sind tatsächlich verschiedene Sachen zusammengekommen. Auf der einen Seite war ich immer ein sehr, sehr offener Mensch, habe immer sehr, sehr viel ausprobiert. Ich war zu der Zeit schon sehr, sehr lange im Bereich Nahrungsergänzung so ein bisschen unterwegs, habe mich mit solchen Thematiken auseinandergesetzt. Und da war viel pflanzenbasiert und natürlich hat man dann auf verschiedenen Seminaren unterschiedliche Menschen kennengelernt. Da waren einige schon vegetarisch unterwegs und ich fand das erstmal alles ziemlich spannend. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war Hardcore-Fleischkonsument. Ich habe mein Fleisch mit Käse überbacken, ich habe bis zu 10 Eier zum Frühstück gegessen. Also ich war wirklich der, der Witze über vegan lebende Menschen gemacht hat und zu Sprüchen um die Ecke kam, wie ihr esst meinem Essen das Essen weg. Also da war ich wirklich ganz hart dabei, habe mich dann aber langsam geöffnet. 2017 sind dann verschiedene Dinge zusammengekommen. Auf der einen Seite, ich muss eigentlich ein bisschen eher anfangen, 2016, die Tochter meiner damaligen Lebensgefährtin war schwanger. Und wir haben ganz, ganz viel für das Kind schon eingerichtet, gekauft, getan, gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich ein Video gesehen von einem Kind in Afrika, von einer Dänin, die in Afrika ein Kind auf der Straße gefunden hat, das, ich glaube, vom 1. bis zum 3. Lebensjahr auf der Straße gelebt hat.
Boah.
Aus Pfützen getrunken hat, Reste gegessen hat, die man dem Kind quasi hingeschmissen hat. Ganz, ganz traurige Geschichte. Mein fürs Kind ist gut ausgegangen. Die Frau hat sich dann um das Kind gekümmert. Es war eine ganz, ganz bewegende Geschichte. Für mich war aber dieser Unterschied unfassbar krass, dass auf der einen Seite, ich sage jetzt mal unser Kind, unser quasi Enkelkind, noch gar nicht auf der Welt war, aber schon ein komplett eingerichtetes Zimmer hatte, wir schon das erste Spielzeug gekauft hatten und auf der anderen Seite der Welt ein Kind in so einer Armut lebt. Das hat mich sehr, sehr berührt. Natürlich wird man wahnsinnig emotional in so einer Phase. Mich total auf das Kind gefreut. Und dann habe ich, das passiert dann etwa parallel, ich höre sehr viel Hörbücher, ein Buch von Sebastian Fitzek gehört, Noah. Und in diesem Roman hält ein Milliardär eine Rede. Und in dieser Rede spricht er darüber, wie Armut und unser Reichtum zusammenhängen um das so ein bisschen zu verkürzen. Und er bringt es immer wieder auch ins Verhältnis zu Klima, zu Umwelt und immer wieder auch zur Massentierhaltung. Und das war so ein erster ganz, ganz starker Impuls, mich mit dieser Thematik überhaupt mal auseinanderzusetzen, wie welche Dinge zusammenhängen. Na, und das Dritte, was 2017 dann passiert ist, es kam zu einer Trennung. Ich war auf einmal alleine und ich hatte sehr, sehr viel Zeit und ich habe in dieser Zeit alles geguckt, was zu gucken war. Earthlings, Dominion, Heal the World, alle möglichen Filme, Dokumentationen geguckt, habe mich genau mit solchen Fragen dann auseinandergesetzt. Wo landen eigentlich, wenn in Deutschland nur die Hühnerbrust primär verkauft wird, wo landen dann die Innereien, wo landen die Hälse, wo landen die Flügel? Welche Auswirkungen hat es auf Klima, welche Auswirkungen hat es für Märkte in Afrika, wenn wir subventionierte landwirtschaftliche Produkte ins Ausland verkaufen, die dort unter Umständen günstiger angeboten werden, als einheimische Farmer, Kleinbauern es im Prinzip auf dem Markt anbieten können, all solche Geschichten. Ja, und mit all solchen Thematiken habe ich mich auseinandergesetzt. Und ich meine, wer Earthlings, Dominion und so gesehen hat, wird es nachvollziehen können. Du kommst irgendwann an einen Punkt, da kannst du nicht mehr zurück. Und dadurch, dass ich dann alleine gelebt habe, ich habe vorher schon ganz viele vegane Sachen ausprobiert, als ich dann alleine gelebt habe, war es halt, musste ich halt nur noch für mich entscheiden und habe halt nur noch vegane Produkte gekauft. Und von daher kann ich sagen, ja, seit Februar 2017 lebe ich vegan.
Krass. Also voll die, ja, bewegende Geschichte. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie, ja, wie Menschen vegan geworden sind. Und dass einfach diese Entscheidung, vegan zu leben, es hängt auch mit so vielen anderen Sachen zusammen. Also beziehungsweise die Massentierhaltung hat so viele andere negative Effekte. Es geht ja, also natürlich primär geht es uns beim Vegansein um die Tiere, aber auch was es für Auswirkungen auf das Klima hat, auch generell so ja, andere Gerechtigkeitsfragen oder Menschenrechtsfragen, auch so wie das Essen auf der Welt verteilt wird, dass einfach so viel verschwendet wird, weil es eben ja, an Tiere gefüttert wird und ja, Menschen auf der Welt leben in krasser Armut und hungern. Ja, und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie sehr man sich auch anderen Themen dann öffnet. Also ich glaube, bei ganz vielen kommen immer wieder so viele Themen dann auf einmal zusammen. Plötzlich öffnet man sich auch für andere Ungerechtigkeiten und sieht sie vielleicht auch zum ersten Mal so richtig bewusst.
Ja, ja. Und auch sehr interessant, dass so viele Dinge bei dir zusammenkamen und dich dann erst veganisiert haben. Deswegen auch immer, wenn wir beim Aktivismus auf der Straße ein Gespräch haben und wir das Gefühl haben, okay, die Person ist zwar nicht vegan geworden, aber sie hat es ein bisschen mehr verstanden. Das ist auch immer ein positiver Impact. Also wir sagen immer, you plant a seed. Ne? Mhm. Also man muss immer schauen. Ne? Man veganisiert nicht eine Person von heute auf morgen, sondern es müssen einfach mehrere Dinge zusammenkommen. Es muss wiederholt werden. Das dauert einfach eine Weile. Und dein Beispiel zeigt auch nochmal, dass es sehr wichtig ist, irgendwie aus verschiedenen Quellen das Thema, ja, aufbereitet, erklärt zu bekommen und teilweise direkt, aber auch, wie es bei dir war, indirekt irgendwie über andere, ja.
Mhm. Ja, es braucht den richtigen Zeitpunkt. Also du musst schon im Prinzip in dem Moment ein bisschen offen sein. Und wie gesagt, das war ich, wie ich dann bei eine Freundin hat mich halt einfach mal eingeladen zu einem, die war schon vegan, zum veganen Frühstück. Und wie ich dann da war, wie sie mir dann das erste Mal, ja, mach mal die Augen zu. Und dann kriegte ich einen Teelöffel in den Mund geschoben. Ja, was denkst du denn, was das ist? Da habe ich gedacht, naja, okay, ein gekochtes Ei. Du bist vegan, aber lieb, dass du mir trotzdem ein gekochtes Ei gemacht hast. Und dann fing sie natürlich an zu lachen. Und dann war es in Wirklichkeit Avocado mit Kalanamak. Oh, ja. Und in dem Moment natürlich so dieses Eigefühl von der Konsistenz, natürlich auch vom Geschmack her. Naja, und wie gesagt, so ein bisschen offen war ich immer und
perfekt.
Ja, dann hat man halt viel ausprobiert und ja, es war ja auch nicht immer einfach. Also das muss man mit dazu sagen. Also ich habe heute noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass ich euch heute hier im Podcast treffe. Ich habe vor 25 Jahren meine erste vegane Bratwurst gegessen.
Krass.
Die war so krass widerlich. die Hälfte ist auf dem Rost kleben geblieben. Die andere Hälfte war nur mit sehr viel Ketchup zu ertragen. Und ich war die Lachnummer auf der Grillveranstaltung. also wirklich, die haben mich alle ausgelacht. Und gesagt, wie kannst du so etwas nur essen? Das war wirklich fürchterlich. Also, ein bisschen offen muss man sein.
ja, krass. Ich finde es auch immer wieder schön zu hören, nochmal kurz zu deiner Story, wie du vegan geworden bist, dass Dokus auch bei Leuten eine Rolle spielen. Also mein Herz schlägt ja auch für Dokumentation und mein Lebenstraum ist es ja auch, Dokumentation zu produzieren, die ja Leuten Tierrechte näher bringen oder Klimagerechtigkeit, Feminismus, alle diese Themen, die mir am Herzen liegen. Also ja. Darf man auch nie unterschätzen, wie wichtig auch Dokus sind, dabei irgendwie Menschen die Augen zu öffnen. Aber ja, du hast ja auch eben erwähnt, krass, vor 25 Jahren, also da bin ich geboren. wir wollen dein Alter jetzt auch nicht so zum Riesenthema machen, aber ist schon, glaube ich, ein bisschen spannend, mal so zu fragen, du bist ja mit 45 vegan geworden. Wie war es denn für dich? Wir kennen das ja nur so, ich bin mit 18, 19 vegan geworden.
Auch so.
Und du?
Ich
ja.
auch.
Genau. Wie war es für dich so, eher in einem ein bisschen höheren Alter vegan zu werden? Glaubst du, das ist ein großer Unterschied jetzt im Vergleich, wenn man jetzt irgendwie schon mit 18 vegan wird?
Na gut, ich meine, man muss fairerweise sagen, ich habe natürlich schon sehr selbstständig gelebt. Ich habe schon lange nicht mehr zu Hause gelebt. Wer zu Hause lebt und ich sag mal, ein Stück weit davon abhängig ist, was Mutter oder Vater kocht, hat es vielleicht ein bisschen schwerer, das muss man ganz klar sagen. In meiner damaligen Partnerschaft konnte ich halt viel ausprobieren. Gut, da kam dann manchmal als Reaktion, ja, das war lecker, musst du aber nicht wieder machen.
Sehr diplomatisch ausgedrückt.
Genau, aber das war dann halt auch irgendwie okay. Ich weiß gar nicht, ob es so ein großer Unterschied ist, in welchem Alter. Natürlich war es so, dass viele Menschen mich schon kannten. Also viele in meiner Firma oder auch in meinem Umfeld haben mir gesagt, das ist so eine Phase.
Mhm.
Der wird auch wieder normal, der kommt da wieder von ab. Der wird das jetzt irgendwie, was weiß ich, für ein paar Monate machen und dann wird der auch wieder normal. Wer mich aber kennt, wenn ich einmal etwas anfange, ziehe ich es eigentlich auch durch. Ich glaube, das, was viel, viel spannender ist, ist eigentlich so dieser Unterschied, wann man vegan geworden ist. Also ich meine, vor 8 Jahren war es halt einfach noch so, dass zwar die ersten Discounter schon mal Produkte angeboten haben, aber ich bin ganz ehrlich, wie ich mein erstes veganes Schnitzel gegessen habe, da habe ich mir die Frage gestellt, und das jetzt für den Rest meines Lebens. Ich war zutiefst erschüttert. Das kann es jetzt nicht sein. Heute suchte ich die Dinger weg. Ich liebe das, das ist total schön. Ich sage mal, 2017 war es noch so, von 10 Bratwürstchen waren oder Grillwürstchen waren 5 eigentlich nicht wirklich essbar.
Ja.
3 waren, naja, geht so. Und 2 waren lecker. Heute ist die Situation ganz anders. Heute hast du von 8 von 10 Würstchen, wo du sagst, mega, total klasse. Und 2 von denen, du vielleicht sagst, naja, die sind okay, da könnte man noch ein bisschen was dran machen. Da hat sich halt einfach unheimlich viel verändert. Und von daher ist es jetzt, glaube ich, viel, viel einfacher, vegan zu werden mit all diesen Produkten.
Das stimmt.
Auf jeden Fall, es hat sich so viel getan. Ich erinnere mich auch noch, dass ich von Simply V diesen Scheibenkäse auf Mandelbasis probiert habe, ganz am Anfang, als ich vegan wurde. Und das fand ich echt nicht lecker. Ich weiß nicht, ob sich meine Geschmacksknospen verändert haben oder deren Rezeptur, wahrscheinlich beides. Aber ja, veganen Käse finde ich jetzt mittlerweile gut. Aber mir schmeckt auch bis heute Käse auf Kokosbasis besser. Oder am besten natürlich so richtig nicer, gereifter Cashewkäse.
Ja, muss ich mal ausprobieren, ne, und schauen, was einem liegt.
Mhm.
Und was zu einem passt.
Ja, voll. Aber auch interessant, dass du das sagst mit der Phase, weil ich glaube, das hören auch viele junge Menschen, die vegan werden, also so, ja, das ist jetzt nur eine Phase und habe ich auch auf jeden Fall gehört. Aber witzig, dass Leute in allen Altersgruppen das zu hören bekommen.
Bleibt stark. Mhm,
ja. Du beweisest den. Ja, genau. Ich meine, nach 8 Jahren sagt dir bestimmt keiner mehr, das ist nur eine Phase.
Nee, das Thema ist jetzt definitiv durch. Also, ja. Das weiß ich
keiner mehr. Und ich wollte dich auch noch ein bisschen fragen. Und zwar habe ich gemerkt, in letzter Zeit in meinem Freundeskreis ist gerade echt irgendwie das Thema Eltern ein bisschen schwierig. Irgendwie so Mitte 20 habe ich das Gefühl, viele bei mir sind da irgendwie am Hadern, gerade auch was das Thema vegan angeht, ja, wie sie da mit der Familie umgehen. Und das ist ja bei uns im Podcast auch immer wieder Thema. Wir hatten ja auch letzte Folge das Thema Liberation Pledge. Und ich dachte, du hast ja ein bisschen mehr Lebenserfahrung als wir. Hast du da einen Tipp, wie du damit umgehen würdest? Also wenn die Eltern einfach sich immer noch, auch nach Jahren, verständnislos zeigen, ja, dass die Kinder halt vegan sind. Und ja, es ist halt immer wieder so Konfliktpotenzial. Was ist deiner Meinung nach irgendwie die beste Methode, damit umzugehen?
Ja, also wie viel Zeit haben wir?
Also wenn du eine gute Antwort hast, so viel Zeit wie du magst. Genau.
Also ich glaube, da könnte ich jetzt auch eine Stunde drüber reden. Also erst einmal möchte ich, habe mir natürlich viele Gedanken dazu gemacht. Wir können ja ganz offen sein, also ihr bereitet so einen Podcast wie diesen hier sehr gut vor. Wir haben vorher drüber gesprochen, worüber wir heute so ein bisschen reden wollen. Mhm. Und natürlich habe ich mir viele Gedanken gemacht. Und es gibt einen Satz, den ich gerne früher gelernt hätte. Ein Satz, den ich eigentlich erst seit ein paar Monaten, Wochen, Monate richtig verinnerlicht habe. Und diesen Satz hätte ich gerne in eurem Alter schon wirklich verstanden. Und dieser Satz ist: Ich mache das nicht gegen dich, ich mache das für mich. Das ist ein Satz, den man im Prinzip in Beziehung viel häufiger überdenken sollte, wenn man vielleicht in einer Partnerschaft ist und die Partnerin oder der Partner sagt, ja, du, das nächste Wochenende möchte ich mal ganz für mich alleine sein. Ich war jemand, der viel zu lange, viel zu oft das auf mich bezogen hat und gedacht hat, diese Person lehnt mich ab. In Wirklichkeit ist aber die Botschaft ja nicht gewesen, ich finde dich doof, ich will dich nicht in meinem Leben haben, sondern die Botschaft war, ich brauche einfach ein bisschen Zeit für mich. Und ich glaube, wenn ich das früher begriffen hätte, ich glaube, dann wären Partnerschaften teilweise anders verlaufen. Und ich glaube auch, ich hätte sehr, sehr lieben Menschen in meinem Leben nicht verloren, wenn ich das verstanden hätte. Mhm. Und das, was ich jetzt auf Beziehung beziehen kann, kann ich auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr deutlich bei genau dieser Fragestellung nehmen, die du jetzt gerade hattest. Das ist eine Botschaft, die ich vermitteln kann, vielleicht an die Eltern, an die Großeltern, wie auch immer, dass ich mich ganz klar hinsetzen kann und immer wieder sagen kann, ich mache das nicht, um euch zu ärgern, sondern ich mache das für mich. Ich mache das, dass ich meine Ernährung umgestellt habe. Mache ich ja nicht gegen euch, weil ich mit euch nichts mehr zu, weil ich mich abgrenzen will, sondern ich mache das für mich. Ich möchte lieber Teil der Lösung als Teil des Problems sein. Mhm. Und dann muss ich im Prinzip einfach mal weiter gucken. Umgekehrt funktioniert das aber wahrscheinlich genauso. Was ist denn die Motivation zu sagen, ja, ey, du bist jetzt vegan, ist alles so kompliziert. Ist das wirklich gegen dich? Finden deine Eltern, ich sage jetzt einfach mal so als Beispiel, finden deine Eltern dich doof? Haben die dich nicht mehr lieb? Wollen die dich nicht mehr haben? Nein. Sondern es gibt im Prinzip vielleicht drei Dinge, die dazu führen, dass es da zu einer gewissen Abgrenzung kommt. Das erste ist natürlich, dass Menschen auf einmal merken, naja, eigentlich ist es ja richtig, was diese Person macht. Aber das heißt ja, ich müsste mich verändern. Ich müsste jetzt auch, eigentlich sehe ich ja ein, Tiere quälen ist doof, aber ich müsste mich jetzt auf den Weg machen, dazu bin ich nicht bereit. Das zweite ist natürlich, gerade bei Eltern, bekomme ich jetzt gerade den Vorwurf, dass ich 25 Jahre lang alles falsch gemacht habe, dass ich dich, Kind, 25 Jahre falsch ernährt habe und alles falsch gemacht habe und du findest das doof? Und das dritte ist, und da sind wir und nicht witzigerweise. Da sind wir dann auch bei der Liberation Pledge. Mhm. Will dieses Kind, was jetzt auf einmal sich vegan, oder dieser junge Mensch, der sich jetzt auf einmal vegan ernährt, will der alles kaputt machen? Ist es überhaupt noch möglich, zusammen Weihnachten zu feiern? Heißt das, wir können demnächst keine Geburtstage mehr feiern? Können wir keine Familienfeste mehr feiern? Mhm. Und das alles ist ja im Prinzip totaler Nonsens. Und jetzt geht es halt im Prinzip immer um Kommunikation und jetzt muss ich halt gucken, wie kann ich das vermitteln? Und eine Möglichkeit ist natürlich, was immer sehr, sehr wichtig ist, ich meine, genau genommen komme ich auch so ein bisschen aus dem Vertrieb und viele Dinge, ich meine, wir versuchen unserem Umfeld unsere neu gewonnenen Erkenntnisse und Lebenseinstellungen ein Stück weit zu verkaufen. Und auch da gibt es wieder bestimmte Dinge, an denen ich mich orientieren kann. Und das Erste ist zum Beispiel, die Leute mit ins Boot zu holen. Weißt du, wenn du im Prinzip deiner Oma erklärst, den Kuchen, den du immer gemacht hast, ich sage jetzt mal die Schwarzwälder Kirschtorte, die esse ich jetzt nicht mehr, weil ich bin jetzt vegan. Ja, was ist das für ein Gefühl? Mhm. Wird sie sich immer zurückgesetzt fühlen, immer denken, ja, das ist aber doof. Gehst du umgekehrt aber hin und sagst, weißt du, Oma, ich habe deine Schwarzwälder Kirschtorte, die habe ich immer total geliebt. Glaubst du, wir kriegen das zusammen hin, dass wir die veganisieren können? Was glaubst du, was braucht es? Sag, guck mal, ich habe hier 2, 3 vegane Rezepte rausgesucht. Bei welchem Rezept würdest du sagen, das könnte am ehesten funktionieren? Magst du die mit mir zusammen machen? Mhm. Und du holst auf einmal die Menschen ins Boot und du sagst nicht von wegen, naja, ich mache das nicht gegen euch, weil ich euch doof finde, sondern natürlich möchte ich mit euch Familienfest feiern. Aber mir ist es ganz wichtig. Und ich glaube, wenn jemand vor seinen Eltern sitzt und sagt, naja, ich akzeptiere das, wie ihr es macht, aber bitte, bitte akzeptiert mich für diese Entscheidung, unterstützt mich bei, ich brauche eure Hilfe. Hm. Vielleicht schaffe ich, ohne euch schaffe ich es nicht. Die nächste Familienfeier, die wird nur dann gut, wenn ihr mich unterstützt, wenn ich euren Support kriege. Seid ihr bereit, mir zu helfen? Welche Mutter, welcher Vater sagt dann, nö, das finde ich doof, das machen wir nicht. Ne? Das ist ja natürlich so. Ne? Und dann muss man halt im Prinzip gucken, abgesehen davon, positives Verstärken. Ja, mit Menschen reden, wenn dir jemand sagt von wegen, ja, aber ich kann das nicht oder ich finde das doof. Kennen doch alle die Situation. Du sitzt mit mehreren Leuten am Tisch und auf einmal sagt jemand, ja, aber wegen deinem Sojaschnitzel wird der Regenwald abgeholzt. Mhm. So, was machst du denn dann?
Ja,
die richtige, ich sag mal, die Reaktion, die eigentlich richtig ist, zu sagen, ja super, toll, dass du das sagst. Da wird die Person, die das gesagt hat, die wird dich erstmal groß angucken. Hä? Ja, und dann sagst du, ja Mensch, das ist super, weißt du, das habe ich auch gedacht. Ich habe das lange auch gedacht. Und dann bin ich auf der Seite von der Albert-Schweitzer-Stiftung gewesen und habe im Prinzip die Information gefunden, das stimmt gar nicht, denn das meiste Soja wird angebaut für die Futtermittelindustrie.
Mhm. Ja.
Und auf einmal hast du auch diese Person mit im Boot. Und du hast sie aber erstmal bestärkt, du hast sie ernst genommen, hast gesagt, ja, das ist eine Idee, das kann passieren.
Ja, mhm. Das ist sehr schön.
Ja, das braucht echt wirklich viel Geduld und Empathie. Und das, was du beschreibst, finde ich voll schön, also so aus diesem Mindset rauszukommen, ich gegen die Eltern oder so, sondern so eher, wir sind ein Team und wir wollen alle, dass irgendwie, dass wir weiterhin schöne Momente zusammen verbringen können. Und wie kann man das so kommunizieren, dass eben alle das Gefühl bekommen, sie werden ernst genommen und dass man irgendwie so lösungsorientiert das Ganze angeht und dass sich nicht so die Fronten verhärten. Also
Adri kann es ja mal anwenden und dann berichten,
ja, wie genau. Das
funktioniert hat. Ja, es sind verschiedene Sachen. Ich meine, ich kann vielleicht noch zwei kleine Sachen da hinzufügen.
Ja.
Ich meine, das andere ist natürlich, im Zweifelsfall auch mal den Mut haben, den Leuten etwas wegzunehmen. Dass du halt sagst, ja, ich weiß schon, beim nächsten Geburtstag, ich weiß schon, ihr könnt keinen veganen Kuchen backen, aber wisst ihr, ich mache das für euch. Was glaubst du, wie viele Leute sich getriggert fühlen, so nach dem Motto, wie, ich kann keinen veganen Kuchen backen. Natürlich kann ich auch einen veganen. Weißt du, meine Old Ladies, meine Mutter und ihre Nachbarin, das war für mich wie eine zweite Mutter, die waren auch immer total kontra. Und irgendwann habe ich denen das alles, ich habe gesagt, so, ihr könnt das ja nicht, ich bringe den Kuchen mit. Die habe ich irgendwann an dem Punkt gehabt, dass die Nachbarin meiner Mutter sagte, Carsten, alles kann ich dir backen. Egal, und wenn du ein Schwankfutter kannst, alles mache ich dir auch in vegan. Das kriege ich alles hin. Das ist das eine. Und das dritte ist, was ich immer sehr, sehr gut finde, du musst Schweigen aushalten lernen. Mhm. Und auch da möchte ich euch ein Beispiel bringen. Ihr sitzt wieder an dem Tisch und irgendjemand sagt, was in deinen Ersatzprodukten alles drin ist, an Zusatzstoffen, das geht ja gar nicht. So, was ist da meine Reaktion? Und ich habe das wirklich ein paar Mal gemacht. Also ich habe das wirklich genau so gemacht.
Da bin ich gespannt.
Ich räume alles an die Seite, ich lehne mich nach vorne auf den Tisch und sage, geil, endlich mal jemand, der Ahnung von dieser Materie. Weißt du, ich esse das Zeug, ich habe mir schon ganz oft die Frage gestellt, ist das gut, aber du scheinst dich ja mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, dann sag mir doch mal, welche veganen Produkte kennst du, die welche veganen Inhaltsstoffe haben, die welche Auswirkungen auf meinen Körper haben. Oh. Und der wichtigste Punkt an dieser Stelle ist, ab jetzt darfst du nichts mehr sagen. Sagst du was, hast du verloren. Ja. Du musst das Schweigen aushalten. Und das kann nicht kommen. Oder aber du springst auf, reißt den Kühlschrank auf. Ja, also richtig aufspringen, zum Kühlschrank hin, die Salamipackung, vegane Salamipackung, auf den Tisch knallen und sagen, wow, endlich mal jemand, der Ahnung hat, erklär mir mal, welcher dieser Inhaltsstoffe ist für meinen Körper nicht gut. Und dann schweigen. Nichts mehr sagen. Schweigen. Und es kann nichts kommen. Ja, es kann doch nichts
die
kommen.
Die wissen nicht mal oberflächlich, was es auf sich hat und wollen einfach irgendwie einen Konter geben.
Und du kannst natürlich anfangen zu streiten, du kannst natürlich sagen, ja genau, aber die Gummibärchen oder die Süßigkeiten, die du gerade deinem Kind gegeben hast, da sind auf der Verpackung 25 E-Nummern drauf, von der du nicht von einer E-Nummer weißt, was es bedeutet, aber du willst mir jetzt erzählen, so, und dann bist du in einem Kampf. Mhm. Aber warum? Mach diesen Kampf doch gar nicht auf. Und wenn du dieses Schweigen aushältst und dein Gegenüber dann irgendwann anfängt zu grummeln, dann nimm dein Gegenüber verbal in den Arm und sag, ja, weißt du, ich habe das auch mal gedacht. Aber ich habe es überprüft und ich habe festgestellt, das ist gar nicht so schlimm. Und ob der Farbstoff auf Paprikapulver, glaubst du denn wirklich, der bringt mich um? Und abgesehen davon, es sind verarbeitete Lebensmittel, die sollte man nicht zu häufig essen, das ist mir bewusst. Aber vegan hat mit Ersatzprodukten relativ wenig zu tun. Du kannst dich auch komplett ohne Ersatzprodukte vegan ernähren. Das ist so. Und das sind halt so Sachen, wo man die Leute so ein bisschen abholen kann und ins Boot holen kann.
Das ist eine gute Weisheit.
Mega, ne? Gut, ja. Ich werde auf jeden Fall, ist ganz viel Food for Thought.
Also ich werde nochmal reinhören in die Podcast-Folge.
Voll, in schwachen Momenten, wo die kleine Streitadri rauskommen will, höre ich den Podcast wie so ein Zen-Mantra und denke so, nein.
Geh den, ja, man muss immer, Adri, weißt du, es ist ja so, Menschen helfen gerne. Und in dem Moment, wo du zu jemand hingehst und sagst, selbst wenn du zu jemand nicht veganem hingehst und sagst, weißt du, ich versuche gerade rauszufinden, was ist die beste vegane Grillwurst und ich brauche deine Expertise als Nicht-Veganer.
Ja, die Leute involvieren,
ja,
mitmachen lassen, das ist echt wertvoll.
Ja,
ich glaube, es ist nicht die Regel. Also man hat oft immer dieses Ich gegen dich und das hilft natürlich niemandem am Ende.
Ja, ja, cool. Danke. Ich nehme da auf jeden Fall viel draus mit.
So, jetzt dürfen wir aber auf jeden Fall nicht vergessen, auch über deinen Podcast zu sprechen, Carsten. Ich meine, letztendlich haben wir es auch so kennengelernt, also ich zumindest. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, dich persönlich kennenlernen zu können. Und erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Podcast. Was hat es mit Namen auf sich vielleicht erstmal? Ganz normal vegan und auch allgemein einfach zum Podcast. Alles, was du dazu erzählen magst, jetzt ist der Moment.
Okay, dann erzähle ich mal kurz die Geschichte. Es trug sich zu Corona-Zeiten, dass ich mit einem Mundschutz, damals ganz am Anfang, ihr erinnert euch vielleicht noch, musste man nicht diese FFP2-Maske tragen, sondern es gab so diese Stoffdinger, die man sich selber genäht hat. Die gab es in allen möglichen Varianten. Und ich hatte eine Stoffmaske auf der stand Eat Miles, Run Vegan. Und ich bin in einer Arztpraxis und der Arzt guckt mich an. Ich bin, wie gesagt, Medizintechniker. bin in Arztpraxen unterwegs und der Arzt guckt mich an und sagt, sind Sie vegan? Sind Sie Läufer? Und ich habe in dem Moment gedacht, scheiße, was kommt jetzt gleich für ein Shitstorm? Und dann habe ich aber gesagt, ja, beides. Und dann guckt er mich an und sagt, endlich mal ein normaler Veganer. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und genau so habe ich das dann auch gesagt. Wie kommen Sie jetzt da drauf? Ja, meine Frau und ich leben überwiegend vegan. Aber die einzig andere Veganerin, die ich kenne, und das ist jetzt ein Zitat, kein Bashing gegen Naturheilkunde, die einzig andere Heilpraktikerin, die ich kenne, ist eine esoterisch angehauchte Heilpraktikerin, die mir hier durchs Dorf rennt und die Leute bezüglich Corona wuschig macht, in Wirklichkeit aber eigentlich nur nach Ägypten zum Tauchen will. Gut, das ist einfach die Geschichte, das, was in der Praxis passiert ist. Zu dem Zeitpunkt bin ich jeden Abend 5 Kilometer spazieren gegangen für eine Challenge, würde ja zu weit führen. Und 5 Kilometer bedeutet 1 Stunde spazieren gehen. Mhm. Und 1 Stunde lang habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie werden wir vegan lebende Menschen von der Gesellschaft gesehen. Und zu der Zeit war Attila Hillmann sehr viel im Gespräch und war klar, mit dem Samurai aus Berlin will ich nicht in einen Topf geworfen werden. Ich habe gedacht, eigentlich sind wir ganz normal. Und dann habe ich 2 Freunde angerufen, Malte und Dennis, und gesagt, sag mal, wie findet ihr die Idee zu zeigen, wie normal wir sind? Und wir machen einfach einen Podcast und ich interview einfach Leute von Laufen gegen Leiden, so Vereinsmitglieder, und dann lernen wir uns ein bisschen besser kennen. Und die fanden das beide toll. Aus ganz normal wurde dann die Gans mit S normal. Ich habe dann im Prinzip ein Stofftier gekauft. Das steht hinter mir.
Maskottchen. Hab
ich gerade schon gesehen. Und daraus wurde dann halt der Name des Podcasts. Ich habe angefangen, Menschen von Laufen gegen Leiden, werden wir vielleicht später ja nochmal drüber reden,
auf jeden Fall,
ein bisschen zu interviewen. Und irgendwann kam dann die erste Anfrage, ich habe da jemand, die ist nicht bei Laufen gegen Leiden, aber die hat auch was total Interessantes zu erzählen. Magst du die nicht auch interviewen? Naja, und somit wurde es immer größer und ich habe es immer weiter gefasst. Und mittlerweile habe ich 226 Interviews geführt.
So viele vegane Menschen gibt es.
Plus diverse Special-Folgen, wo wir über bestimmte Themen gesprochen haben, aber primär die die Vegan-Geschichte der Menschen erzählt, mit dem Ziel zu zeigen, wie bunt und vielfältig die vegane Community ist. Wir reden über Musik, wir reden über Sport, ich zeige, wie leistungsstark Menschen sind oder sein können, die vegan leben. Wir reden über Aktivismus, wir reden über Politik, primär immer erstmal über den Menschen, so ein bisschen persönlich kennenlernen. Und wir haben aber auch über queere Themen gesprochen, wir haben über Lebenshilfe gesprochen. Also ganz, ganz bunt gemischt. Genau.
Voll schön, dass man dann auch...
Und das, vielleicht darf ich das noch ergänzen, zu einer Zeit, wo teilweise Menschen nicht auf die Straße gehen durften. Mhm. Ja, das muss man ja auch nochmal sehen. Zu dieser Corona-Zeit habe ich jede Woche einen neuen Menschen in meinem virtuellen Wohnzimmer sitzen gehabt. Und ich habe wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Und von daher, ja, der größte Gewinner bei der ganzen Aktion bin definitiv ich.
Ja, krass, richtig schönes Projekt und auch total bewundernswert, dass du das schon seit so vielen Jahren jede Woche durchziehst. Also richtig cool. Und wir wollen halt auch gerne ein bisschen über diese Menschen sprechen. Also natürlich können wir nicht über alle sprechen, aber hast du vielleicht so 1, 2 oder vielleicht auch 3 spannende, interessante Geschichten für uns, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, es ist natürlich immer die Frage, vor der man als Podcaster am meisten Angst hat. welche Folge fandst du besonders gut? Was hat dich besonders berührt? Also grob gesagt kann ich ganz einfach sagen, es waren sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen. Das, was mich nachhaltig besonders begeistert hat, wenn ich Folgen raussuchen müsste, sind die, wo es auch mal emotional wurde. wo wir wirklich in die Tiefen gegangen sind. Ich habe mit einer ganz lieben Freundin, die ihrer Tochter einen Teil ihrer Leber gespendet hat, gesprochen. Da hatten wir am Ende Tränen in den Augen. Ich habe mit einer Frau über Polybeziehungen gesprochen. Da hatten wir am Ende Tränen in den Augen. Ich habe mit einer Frau darüber über Panikattacken, wir haben mit jemandem über Depressionen gesprochen. Das waren alles sehr, sehr berührende Momente. Und es gibt Menschen, die sind geblieben in meinem Leben. Die habe ich, ich sage es brutal ehrlich, wie es ist. Es gibt eine Handvoll Menschen, die habe ich interviewt, wenn die mir auf der Straße entgegenkommen würden, ich würde sie vielleicht gar nicht mehr erkennen. Mhm. Ja, das war Interview, danach nie wieder was von gehört, zack, aus. Aber es gibt Menschen, die sind geblieben, Menschen, mit denen ich per WhatsApp schreibe, mit denen man sich gegenseitig Likes schickt, Kommentare schickt, Projekte zusammen macht. Das ist halt sehr, sehr schön und das berührt mich sehr und für diese Menschen bin ich sehr, sehr dankbar. Natürlich gab es immer sehr, sehr spannende Situationen, die natürlich auch passieren. Ich meine, wenn wir alle mal Outtakes machen würden, ich glaube, dann hätten wir alle sehr, sehr viel Spaß. Ich sage einfach mal zwei Dinge, die passiert sind. Ich habe in Folge 23 Lars Oppermann zu Gast gehabt. Mhm. Lars Oppermann, Filmemacher, der We Like Victory gemacht hat, also die deutsche Antwort auf Game Changer. Im Internet frei verfügbar, kann sich jeder angucken.
Den habe ich sogar gesehen mit so SportlerInnen, ne?
Genau, also dann genau aus Deutschland. Benedikt Höwedes ist mit dabei, ein Kampfsportler, ein Boxer, also wirklich ganz, ganz spannende Geschichte. Er hat zwei Spielfilme mit Thema Veganismus gedreht und also richtig so ein bisschen Komödie, Drama, also auch ganz, ist das, ganz toll.
Wenn ich kurz fragen darf, Los Veganeros?
Yes.
Ja, den will ich noch gucken oder die beiden will ich noch gucken.
Los Veganeros 1 und Los Veganeros 2, also super Typ. So, jetzt habe ich mit dem telefoniert. Super schönes Telefon. Wirklich für mich ein Promi. Ja, Folge 23. Ihr wisst ungefähr 23. Also ich war noch ganz frisch dabei. Und der telefoniert mit mir. Und in dem Telefongespräch sage ich, ja, Lars, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe so wenig Follower. Ich habe keine Ahnung. Also du wirst da keinen Benefit von haben. Aber, und er sagt, Carsten, wenn wir einen Menschen berühren, also sowieso je prominent, also die richtig, richtig Prominenten in der Szene, das sind die coolsten und lockersten und besten. Ich sag nur Folge 25, Dr. Marc Benecke, Megatyp, cool. nie witzigere E-Mails geschrieben als mit Dr. Marc Benecke. Okay, also wie gesagt, Lars sagt, wenn wir nur einen erreichen. Wir verabreden uns im Zoom. Ich nehme das immer via Zoom auf. Mhm. Super Aufnahme, richtig toll. Tolles Gespräch, ich glaube, Stunde 50. Wir beenden das Gespräch. Ich bin super dankbar. Ich bin total erleichtert. Ich speichere ab. Und in dem Moment poppt ein Fenster auf. Cloud-Speicher.
Oh nein.
Oh no.
Ihr seht hier mein Wohnzimmer, genau an dieser Stelle, ich zeige jetzt gerade runter, habe ich auf dem Boden gekniet mit Tränen in den Augen. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wie soll ich diesem Mann das erklären und den je wieder dazu bewegen, mit mir eine Folge aufzunehmen? Ich habe dann via Handy den Speicher erweitert und das hat funktioniert und ich konnte es abspeichern. Ich glaube heute, es wäre gar nicht, ich hätte, glaube ich, eine parallele Sicherung noch auf dem Rechner. Ich bin mir aber da nicht sicher. Aber in dem Moment, ich wäre fast durchgedreht. Und die zweite Geschichte, einer der größten deutschen Vegan-Podcasts, der für mich auch einer der bedeutendsten Vegan-Podcasts ist, natürlich Bewegt.
Ja.
Katrin und Daniel, zwei wundervolle Menschen, bei denen ich auch schon mal zu Gast sein durfte. Ganz, ganz liebe, herzliche Menschen, haben sich extra Zeit genommen mit mir einen Podcast aufzunehmen. Und das war gerade zu der Zeit, wo richtig Schneechaos war. Erstmal bin ich fast nicht nach Hause gekommen nach der Arbeit, weil so viel Schnee auf der Straße war. Dann war am Tag vorher das Auto meiner damaligen Freundin eingeschneit. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich hier die Aufnahme machen wollte, war draußen ein Bagger unterwegs um das Schnee wegzuräumen. Und ich habe gedacht, jeden Moment klingelt es an der Tür und ich muss das Auto freischaufeln und wegmachen. Und ich habe so unter Strom gesessen. Naja, und Katrin und Daniel, die waren einfach so, so zauberhaft und haben gesagt, der Carsten, wenn es dann halt gleich so ist, dann drücken wir die Pause-Taste, dann räumst du das Auto halt frei und weg. Aber ich habe wirklich so unter Strom gestanden, das war wirklich,
das bleibt eine Erinnerung.
Richtig heftig. Ja.
Krass.
Aber das sind natürlich so Momente, die bleiben natürlich hängen.
Klar.
Kleiner Spoiler, ich habe zwei zauberhafte Menschen bei mir gehabt, die wo es bei der Aufnahme ein bisschen Tonprobleme gab. Ich glaube, ich bin mir auch ziemlich sicher. Und wir versuchen das gerade noch so ein bisschen zu retten, beziehungsweise ein Mann mit einem großen S auf der Brust, was eventuell für Simon steht oder auch für Superman, versucht das gerade ein bisschen zu retten. Und von daher, ne, aber wie gesagt, das sind so Dinge, die bleiben natürlich.
Ja,
natürlich
das kriegen wir hin.
Ja, an dieser Stelle auch nochmal kurze Werbung. Schaut in den Podcast von Carsten. Da sind wir dann auch zu hören. Hoffentlich in guter Soundqualität. Aber ich bin mir sicher, das schaffen wir.
Das kriegen wir hin. Und auch allgemein. Also ich habe ja auch schon in deinen Podcast reingehört, Carsten, und wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man merkt echt, da ist jemand mit Erfahrung dahinter und es macht wirklich sehr viel Spaß, dir zuzuhören und auch deine ja, die Leute, die du da im Podcast hast und deren Geschichten zu hören, wirklich sehr, sehr spannend.
Mhm. Ja, ich finde, du machst es auch richtig gut, so diese Interviews zu führen und in die Tiefe zu gehen. Und also man lernt die Menschen so richtig kennen. Also ja.
Ich habe mir jetzt zum Beispiel bei der Folge jetzt mit dir, Carsten, das erste Mal Gedanken gemacht, welches Tier ich gerne wäre. Also so solche Fragen stellt man sich selber nie, aber bei dir im Podcast kommt das mal vor und ja, man lernt sich auch selber irgendwie ganz gut kennen, muss man sagen.
Ja, wobei, und das habt ihr natürlich auch gezeigt, es gibt Menschen auf der anderen Seite, die lassen sich drauf ein, die öffnen sich ein Stück weit und dann kann natürlich auch ganz, ganz viel passieren und andere öffnen sich halt nicht so. Also das heißt, ich muss ganz viel dieser Komplimente an meine Gästin, an meine Gäste zurückgeben, weil da sind halt einfach Menschen bei, die sich mir gegenüber wirklich geöffnet haben. Ich würde das nie vergessen, eine Folge, wo ich einfach gedacht habe, ja, ich meine, da quatschen wir jetzt einfach mal durch mit dem lieben Tobi. Und auf einmal erzählt er mir vom Leistungssport, von seiner Jugend und vom Leistungssport, aufhören des Leistungssport, waren wir auf einmal beim Thema Depression. Ich habe geschluckt. Ich wusste es nicht. Ist heute einer meiner besten Freunde. Ich habe es damals nicht gewusst. Und er hat sich drauf eingelassen und wir haben offen und ehrlich darüber geredet. Und ich hatte damals so immer eine knappe Stunde aufgenommen. Und wir sind dann, glaube ich, bei 1:40 aus der Folge rausgegangen. Und das hat mich dann schon sehr, sehr berührt und das war ganz lange. Also in den ersten Wochen, wenn du mich da gefragt hast, was ist für dich die wichtigste Folge, wäre es das sicherlich gewesen. Und ich muss leider auch noch eine Ergänzung mit dazu machen. Ich habe über 226 Interviews geführt. Teilweise waren Menschen auch zweimal da. Manchmal waren in einem Interview aber auch zwei oder drei Leute, das passiert auch. Und drei dieser wundervollen Menschen, die bei mir zu Gast waren, leben heute nicht mehr.
Oh. Das ist
ja schön. Und das sind drei Folgen, die jeweils mit einem schwarzen Herz versehen sind. Und natürlich liegen auch diese Folgen mir ganz besonders im Herzen. Abgesehen davon, dass Jana und Dennis für mich ganz, ganz wichtige, ganz, ganz tolle Freunde waren, die ich über Laufen gegen Leiden kennengelernt habe. Ganz, ganz wichtige Menschen in meinem Leben. Dennis, da habe ich gerade schon von gesprochen, war einer der Personen, die ich halt angerufen habe und gesagt habe, hey, soll ich diesen Podcast machen? Was hältst du davon? Und genau dieser Mann ist beim Laufen in den Bergen tödlich verunglückt, in die Tiefe gestürzt und seine Lebensgefährtin Jana ist letztes Jahr vor gut einem Jahr an Krebs gestorben. Und das sind natürlich Erinnerungen. Ich kann mir die Folgen noch nicht angucken, aber diese Folge sind im Netz. Ich habe lange überlegt, ob ich sie rausnehmen soll. Ich habe es nicht gemacht, um halt auch ein bisschen ja, was zu hinterlassen.
Mhm.
Das ist vielleicht, wer meine Geschichte ein bisschen kennt, weiß, dass mein Vater Alzheimer hatte. Das ist vielleicht auch ein bisschen Anliegen von mir, die vegane Community vorzustellen, was sie zeigen, aber auch etwas zu hinterlassen. Das muss man an dieser Stelle einfach sagen. Und was einmal im Internet drin ist, verschwindet nicht mehr aus dem Internet, auch wenn ein gewisser Anwalt glaubt, dass man Videos von einer CO2-Betäubungsanlage aus dem Netz löschen könnte und man in einem Gerichtsprozess, gerade heute ist das Urteil ja gekommen, Anna als Auflage machen kann, dass diese Videos aus dem Netz verschwinden sollen.
Das ist
ein total blödsinniger direkt. Vergleichsvorschlag, der da von der Seite gekommen ist. Was im Internet ist, bleibt im Internet. Und genau, und damit können wir aber auch etwas Bleibendes schaffen. Und vielleicht, naja, gibt's, kann man irgendwann zurückblicken und sagen, naja, die größte, der Ort mit den meisten unterschiedlichen vegan lebenden Menschen ist der Podcast Ganz Normal Vegan.
Ja,
ja, dann wäre es sehr schön.
Ja, total. Ich finde es auch so wertvoll, diese Geschichten zu erzählen. Also ja, einfach den Menschen so diese Plattform zu geben, ihre Geschichte zu erzählen. Ich habe ja auch im Master Storytelling studiert, also Geschichten liegen mir auch sehr am Herzen. Und ja, ich finde es einfach mega schön, auch das Zuhören und dann so nach außen tragen und verfügbar machen für alle Menschen mit Internetzugang. Das ist echt ja, eine richtig wertvolle Arbeit.
Ja.
Und auch schön, dass so viele Menschen auch in der veganen Community bereit sind, ihre Geschichten mit dir und ja, mit uns allen zu teilen. Also richtig schön.
Bitte weitermachen. Aber ich glaube, das muss man dir nicht erzählen. Das machst du ja wirklich mit
großer Liebe. Ja, es ist wie, ich meine, ich habe, wer gerade auf SWR, gab es gerade einen Filmbeitrag über Markus vom EBW Lebenshof. Der war bei mir in Folge 66 schon zu Gast. Jemand, der in der rechten Szene unterwegs war, der Drogen konsumiert hat, der Alkohol gesoffen hat. Er sagt von sich selber, ich war ein versoffener, dummer Dorfnazi. Und heute betreibt er einen Lebenshof. Sein bester Freund ist ein jüdischer Gastronom. Oder ein Gastronom, jüdischen Wurzels, aus Frankfurt. Er hat heute eine ganz andere Lebenseinstellung. Alleine diese Lebensgeschichte, die ist so krass. Und dass so ein Mensch bei mir quasi in der virtuellen Küche gesessen hat und sich auch da so weit geöffnet hat, das ist einfach nur krass. Ich meine, ich bin natürlich mega stolz, dass der Beitrag war jetzt im SWR, aber vor ein paar Jahren war er schon bei mir zu Gast. Von daher, ja,
sehr, schön.
Sehr, sehr spannende Geschichten.
Was ich noch fragen wollte, da du ja die vegane Community mittlerweile, also ja, die vegane Community in Deutschland mittlerweile ja gut kennst, auch durch den Podcast, hast du vielleicht so ein paar Punkte, die du ein bisschen siehst, wo es noch besser laufen könnte in der veganen Community, in der Tierrechtsbewegung oder auch Punkte, die schon gut laufen, deiner Meinung nach?
Ja, also ich glaube, dass wir mittlerweile natürlich über Social Media, über verschiedene Plattformen eine ganz gute Vernetzung haben. Die könnte aber sicherlich noch besser sein. Ein großes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, ist, wie Menschen im Aktivismus dabei bleiben können, wie man sich schützen kann. Es gibt so eine Regel, die hat Sophia von Arriva mir mal gesagt, ist nach ihrer Erfahrung, und sie hat sehr viel Erfahrung, Menschen nach 3 Jahren im Aktivismus verbrannt sind.
Krass.
Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, dran arbeiten müssen, uns gegenseitig zu supporten, uns besser zu unterstützen, Aktivismus auf Social Media ernst zu nehmen und bewusst Aktivismus auf Social Media zu betreiben.
Ja.
Wisst ihr, ich bin, ich glaube, einer der größten Fans von Anna Ritzinger. Anna Ritzinger, vegan. Was für eine Frau. Ich bin so begeistert von dieser Frau. War bei mir auch schon mal zu Gast. Ich habe direkt nach einer Minute schon einen über den Zettel bekommen. Da hat sie mich direkt korrigiert. Richtig krasse Geschichte. Danach hat sie erstmal meine Vorschau wieder gesagt. So, mein Social Media Team hat gesagt, was du da an Bildern hast und vor, das ist Käse, das müssen wir ein bisschen anders machen. Und dann, super. Also wirklich, ich liebe diese Frau. Ist wirklich total klasse.
Vielleicht für die, die sie nicht kennen, sie ist vom Lebenshof Vegan Bullabühn, richtig?
Genau. Ja.
Der ist ja auch hier in Bayern, also ganz im Norden von Bayern.
Ja, Beziehungsanarchistin, sehr viel im Bereich Feminismus unterwegs, macht ganz tolle Beiträge. Und sie macht ganz, ganz oft tolle Monologe, tolle Reels bei Instagram. Und ich weiß ja, was es bedeutet, sich hinzusetzen und so einen Text zu sprechen. Und jeder ihrer Beiträge wird von mir geliked. Egal, ob ich Zeit habe, mir das anzuhören, weil ich ihr vertraue, weil ich weiß, dass was sie raushaut, das wird seine Richtigkeit haben. Natürlich setze ich mich auch hin, versuche, mir alle Beiträge anzuhören. Ich versuche, Dinge zu teilen. Wenn mir Dinge besonders gut gefallen, ich sage mal, ein Feedback zu geben. Ich versuche, einen Kommentar zu schreiben. All das heizt den Algorithmus an. Und es ist ganz wichtig, zu liken, zu kommentieren, Reichweite zu schaffen. Ich habe heute wieder einen Beitrag geteilt von Anna Schubert und Hendrik, genau von diesem Schlachthofprozess in Lohne. Natürlich setze ich mich dann abends hin und ich nehme mir ein paar Minuten Zeit. Heute war es während der Arbeitszeit eventuell. Mein Chef ja nicht zu. Und natürlich wird ein Beitrag geteilt. Es wird was Nettes dazu geschrieben, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Und tatsächlich tun wir uns da, glaube ich, noch ein bisschen schwer. Auch ich habe eine Community, wo es Menschen gibt. Ich habe ganz süß immer, es gibt immer eine Person, die schreibt ganz oft in die Kommentare, erst liken, dann schauen. Wird schon richtig sein, aber erstmal ein Support-Kommentar. Mhm. Ja? Und ich denke mir, klar, ich meine, ich habe über 1200 Follower irgendwie bei YouTube oder auch bei Instagram. Aber warum kommen dann nur 5 Likes, 20 Likes? Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin total dankbar für diese Menschen. Ich bin auch total dankbar für die Kommentare. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele noch unterschätzen, was es bedeutet, einen Kommentar unter einen Instagram-Post zu machen, was es bedeutet, einen Instagram-Post aktiv zu teilen, zu liken bei YouTube. Ich meine, mittlerweile, man muss ja sagen, also ich bin angefangen, das haben wir gar nicht gesagt, als Videopodcast auf YouTube. Mhm. Erst seit kurzem ist es ja erst so, dass ich auch bei Spotify, Deezer und podcast.de vertreten bin, als Audio-Podcast. Das gab es vorher nicht. Vorher gab es nur dieses Videoformat. So, jetzt gibt es natürlich auf einmal kleine Einbrüche bei YouTube, weil es natürlich jetzt Leute gibt, gerade aus der Laufszene, die hören sich das Ganze jetzt bei Spotify an.
Mhm.
Aber dann vielleicht trotzdem sich aktiv hinzusetzen und zu sagen, okay, ich habe das jetzt zwar bei Spotify gehört, aber weil ich es gut fand, weil das ein nettes Gespräch war, schreibe ich bewusst bei YouTube auch nochmal einen Kommentar.
Ja.
Oh, da muss ich ja einen Gmail-Account haben, sonst kann ich das ja nicht machen. Ja, dann legt's halt einen an. Auch das ist Aktivismus. Das ist Beiträge zu kommentieren, zu liken, ja, zu kommentieren. Ich sag mal, bei euch doch auch. Bei Spotify gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen.
Ja.
Wie viele hören eure Beiträge? Finden die gut? Bitte, 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 schreibt doch dann einen netten Kommentar. Habt ihr alle, Adri und Penny, habt ihr denen eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify gegeben? Das ist eine ganz, ganz, ja gut, ne, das ist eine ganz, ganz kleine Arbeit, aber das sind kleine Aufgaben. Das ist Online-Aktivismus, der, glaube ich, noch sehr ausgebaut werden könnte. Was wäre denn, wenn, ich meine, es gibt manchmal, bei Facebook gibt es eine Gruppe. Ich weiß nicht, ob man davon mal gehört hat.
Nee.
Eine Gruppe. Das heißt, wenn es irgendwo einen Negativkommentar gibt. Nehmen wir mal an, jemand verreist Atze Schröder, weil der über eine vegane Bratwurst gesprochen hat. So, und jetzt gibt es da einen riesen Verriss, irgendwie einen blöden Beitrag und 25 Leute schreiben negative Kommentare. Dann hat diese Gruppe es sich zur Aufgabe gemacht, wir fluten dieses Posting jetzt in den Kommentaren mit positiven Mensch, super, dass du das auch vegan machst und.
Genial.
Das heißt, die rasieren so ein bisschen diese Negativspitzen weg und fluten. Warum nicht sofort hingehen und sagen, so, da ist jetzt ein positiver Beitrag. Wir schreiben jetzt einfach mal unter so einem veganen Ding 100 Leute, 200 Leute schreiben was Nettes unter einem Post. Erstens einmal psychologisch gesehen ist es für jemand, der was Negatives schreiben will, viel schwerer, etwas Negatives zu schreiben, wenn schon ganz viel Positives drinsteht.
Das stimmt.
Ist so. Und naja, und ansonsten ist es halt reine Mathematik. Ich sag mal, bei YouTube, wenn einer einen Negativ-Daumen macht und 9 machen einen Positiv-Daumen, ja, dann sind es aber nur noch 90%, die das Video gut finden.
Ja.
Ist es einer, der negativ macht und 99, ist es halt nur noch 1%, nicht mehr 10%, die es doof finden, sondern einer, der 1%, die halt im Prinzip was nehmen. Und das muss man halt vielleicht alles so ein bisschen bedenken. Und Leute, ganz ehrlich, mit dem Purpose auf dem Sofa zu sitzen oder draußen auf der Bank und Online-Aktivismus zu machen, ist doch so viel krass einfacher, als sich für, so wie ihr es macht, euch auf die Straße zu stellen mit einem Monitor, Gewinnungsgespräch etc. Es ist doch so einfach. Ich finde es total toll, dass ihr das macht und solche Menschen braucht es. Aber wer sagt, ich kann das nicht? Aber einfach zu Hause mal hin. Und ja, dann kann es passieren. Ihr teilt einen Beitrag und ihr kriegt blöde Kommentare von der Arbeitskollegin, vom Arbeitskollegen, vom Vereinsmitglied, vom Nachbarn, was weiß ich. Ja, kann passieren. Aber hey, wenn das Schlimmste ist.
Nee, da muss man drüber stehen.
Man hat nicht viel zu verlieren.
Ja, und ich glaube, da könnte man, glaube ich, noch ganz, ganz viel machen.
Das ist eine schöne Message. Also ja, muss man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man ja voll viel auch bewegen kann, indem man andere supportet, und die vegane Community lebt halt auch davon, dass wir uns gegenseitig helfen, unsere Projekte unterstützen. Ich finde es auch hier in München richtig schön, wie wir uns hier connecten und ja, gegenseitig helfen, aber natürlich auch online darf man das nicht vergessen. Ja, danke auch, dass du die Leute erinnert hast, uns eine positive Bewertung zu geben. Kann ich nur zurückgeben. Lasst Carsten Liebe da und ganz normal vegan. Ja, kommentiert fleißig. So, wir wollten noch einen letzten Punkt ansprechen, haben auch nicht mehr so viel Zeit. Unsere Folgen sind ja ein bisschen kürzer als deine. Aber wenn du uns noch ganz kurz vorstellen kannst, was Laufen gegen Leiden ist, wie du dazu gekommen bist, würden wir uns sehr freuen.
Ja, Laufen gegen Leiden ist der erste vegane Laufsportverein, der deutschlandweit agiert, aber durchaus auch Mitglieder in Österreich und in der Schweiz hat. Ein Verein, der es sich als Ziel gesetzt hat, Spenden zu generieren, um Tierschutzorganisationen und Lebenshöfe zu unterstützen. Das macht er durch Spenden, die reinkommen, aber primär durch die guten Nachtläufe. Das heißt, immer in der Vollmondnacht wird aktuell in durchschnittlich 27 Städten in Deutschland, gab es auch schon mal in Dänemark, Spanien, aktuell gerade nicht, aber wie gesagt, in Deutschland ungefähr 27 Städten in Deutschland, immer zur gleichen Zeit um 20.30 Uhr laufen Menschen eine Strecke von ungefähr 5-7 Kilometer. Jeder bringt ein bisschen Geld mit. Es wird viel über Veganismus geredet, über neue Bücher, Restaurants etc. Das Geld wird gesammelt, wird von den jeweiligen Organisatoren der einzelnen Städte, ich bin das für Münster, an den Verein überwiesen, und dabei kommen pro Monat, Vollmondnacht in der Regel einmal im Monat, in etwa 850 Euro an so einem Abend zusammen. Das heißt, ungefähr 10.000 Euro sind 2024 gesammelt worden und entsprechend an die Lebenshilfe, an Organisationen verteilt worden. Und ich habe heute nochmal die Zahlen abgefragt für 2025. Da haben wir jetzt im Prinzip gerade 7 Gute-Nacht-Dörfer gehabt und wir sind wieder deutlich über 5.000. Ich glaube, bei 5.800 Euro also ungefähr passt das. Mitlaufende sind ungefähr 155 pro Gute-Nacht-Dörf über Deutschland verteilt. Mhm. Das sind mal nur 100, das sind aber auch mal 200. Also im Durchschnitt 155, die das an Geld zusammentragen. Das macht sehr viel Spaß. Und da ich ja weiß, dass es für euch immer ein ganz, ganz großes Thema auch ist, wie lernt man Menschen kennen, kann ich nur sagen, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, einige meiner engsten, besten Freundinnen und Freunde habe ich über Laufen gegen Leiden kennengelernt. Denn wir organisieren nicht nur die Gute-Nacht-Läufe, es gibt einmal im Jahr auch ein Laufcamp, wo wir uns treffen. Und natürlich verabredet man sich bei Laufveranstaltungen, bei Marathons, bei Ultramarathons. Und wenn dann alle im gleichen Shirt rumrennen, dann ist das schon was Besonderes. Man trifft sich vorher für ein Foto, man tauscht sich aus. Wir haben einmal in der Woche montags so eine Art Online-Stammtisch. Und da versuchen wir natürlich, möglichst viele Menschen mit reinzubringen. Aktuell gibt es, könnte ja die nächste Frage sein, in München leider keinen.
Ah, das wollte ich wirklich gerade fragen.
Ich habe mir schon fast gedacht, es gab einen Gute-Nacht-Lauf in München. Aktuell wären wir froh, wenn wir wieder jemand hätten. Hm. Aber es ist halt über ganz Deutschland verteilt. Es macht halt sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Verein. Tolle Menschen. Auch da wieder kein Selbstläufer, nur weil ich mich in einem Verein anmelde. Man muss auch da den Purpose ein Stück weit hochkriegen. Mhm. Vielleicht montags im Zoom-Call, das ist dann wie so ein virtueller Stammtisch, mal mit dabei sein. Beim ersten Mal versteht man vielleicht so ein paar Insider-Witze auch nicht. Beim zweiten oder dritten Mal wird es vielleicht einfacher. Also eines kann ich versprechen, wir machen es den Menschen sehr, sehr leicht, Teil der Gruppe zu werden. Und daraus sind ganz, ganz tolle Freundschaften entstanden. Daraus sind Partnerschaften entstanden, also von daher kann ich wirklich nur empfehlen.
Boah, krass, ja, voll der schöne Verein. Wusste ich auch noch nicht, dass dann auch so viel Geld zusammenkommt, also ja, voll die gute Sache. Und kleiner Aufruf, wenn jetzt jemand hier aus München zugehört hat und Lust hat, das zu organisieren, ja, let's go. Meldet euch.
Ja, auf alle Fälle. Informationen auch in die Shownotes packen, damit ihr, falls ihr Interesse habt, da auch beitreten könnt und euch auch weiterhin informieren könnt, was es auf sich hat.
Hm. Ja, dann vielen, vielen Dank, Carsten, dass du hier warst. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und auch ein bisschen von deinen Lebensweisheiten mitzubekommen. Also ich nehme da ganz viel mit.
Ja.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und an alle, die uns hören, hört auf jeden Fall in den Podcast Ganz Normal Vegan rein.
Ja. Genau, ist ja auch an sich als zweiter Teil gedacht. Der erste Teil wird dann bei den lieben Carsten hochgeladen und alles Weitere könnt ihr dann in der Folge dort hören.
Über uns. Genau, da waren wir dann
zusammen. Ist ja richtig so Crossover, das heißt, ich kann das Kompliment allerdings auch wirklich nur zurückgeben, ihr macht einen wundervollen Job, es ist so angenehm, mit euch zu reden, ich habe mich so drauf gefreut, heute bei euch zu sein. Ich suchte eure Folgen weg, das habe ich euch erzählt, als ihr bei mir zu Gast wart, und das meine ich genauso. Ihr macht eine ganz, ganz tolle, wundervolle Arbeit und ich bin sehr dankbar, dass ich bei euch sein durfte, auch wenn ich nicht mehr ganz so jung bin. Aber der Podcast für die. Genau. Und für die es interessiert. Genau, also das passt schon. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht.
Ja, super. Dann, wie Carsten auch gesagt hat, vergesst nicht zu kommentieren. Schickt uns gerne über Instagram eure Themenvorschläge, Feedback. Kommentiert auch gerne auf Spotify, lasst eine Bewertung da und schaut auf jeden Fall bei Ganz Normal Vegan vorbei.
Ja, das war's von uns.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.